Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und in Campus und Karriere geht es heute um Innovation, besser gesagt darum, wie schlägt sich Deutschland denn so, wenn es um Forschung und Innovation geht. Einmal im Jahr kriegt die Bundesregierung ein Zeugnis ausgestellt, und zwar ein ganz schön dickes. Fast 200 Seiten lang ist der Bericht der Expertenkommission Forschung und Innovation, der heute der Bundeskanzlerin übergeben wurde. Mit dem Chef dieser Expertenrunde sprechen wir in dieser Sendung. Zuerst aber, die Ausbildung von Psychotherapeuten soll reformiert werden. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wer Psychotherapeut werden will, der braucht ein dickes Fell und am besten auch ein dickes Finanzpolster. Denn bislang ist die Ausbildung ziemlich langwierig, arbeitsintensiv und vor allem fast immer unvergütet. Und das über Jahre hinweg. Das soll sich jetzt ändern. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Vera Wolfskämpf hat die Einzelheiten.
Psychotherapie studieren. Das soll ab Herbst kommenden Jahres möglich sein. Nach 3 Jahren Bachelor und 2 Jahren Master folgt das Staatsexamen und die Approbation. Die Ministerrunde hat den Gesetzentwurf gebilligt, der nun in den kommenden Monaten durch Bundestag und Bundesrat geht. Bisher müssen zukünftige Psychotherapeuten erst Psychologie oder Pädagogik studieren. Anschließend folgt, bisher oft unentgeltlich oder nur mit Praktikumsgehalt, die Fachausbildung. Die ist weiterhin nötig, aber wird künftig besser vergütet, dank der vorhergehenden Approbation, also so wie bei den Assistenzärzten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU betont:
Also zum Ersten ist es schon eine qualitative Verbesserung, dass es eine eigenständige Psychotherapeutenausbildung in Zukunft geben wird, die eben auch ja vor allem mit Blick auf Patientenversorgung im Bachelor- und Masterstudiengang, aber dann auch in der Weiterbildung ja zugeschnitten ist. Das ist qualitativ für die Patienten eine Verbesserung, aber auch für diejenigen, die diesen Beruf ergreifen wollen.
Die Verbände der Psychotherapeuten begrüßen die Reform. Dagegen hat es im Vorfeld heftige Kritik von Seiten der Ärzte gegeben. Dabei ging es um einen Modellstudiengang, nach dem Psychotherapeuten auch Medikamente hätten verschreiben können. Der wurde nun aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Die Bundesärztekammer fürchtet dennoch, dass die medizinischen Zuständigkeiten beschnitten werden. Dazu sagte Gesundheitsminister Spahn, alles, was körperliche Ursachen angehe, könnten weiterhin nur Mediziner klären. Die Zusammenarbeit der Psychotherapeuten und Ärzte bleibe sehr wichtig.
Sich gelegentlich auf die Finger schauen zu lassen, das kann ja nicht schaden, hat sich die Bundesregierung vor gut 10 Jahren gedacht und einen neuen Sachverständigenrat eingerichtet. Die Expertenkommission Forschung und Innovation geht ja schließlich um Zukunftsthemen. Und einmal im Jahr gibt es von diesen Wissenschaftsweisen einen Stapel Papier. Und da steht dann drin, wie gut Deutschland sich so schlägt und natürlich auch, was die Politik dazu beiträgt oder eben auch nicht beiträgt. Heute war es wieder soweit und ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Digitalisierung der Hochschulen. Und die Forderung, die die Experten aufstellen, ist interessant und die könnte noch den ein oder anderen Zwist ums liebe Geld auslösen. Eine Digitalisierungspauschale soll her, also ein festgelegter Beitrag, den jede Hochschule pro Studentin bzw. Student bekommen soll. Gerade eben wurde das Gutachten an die Bundeskanzlerin übergeben. Jetzt spreche ich mit dem Vorsitzenden der Expertenkommission, Dietmar Haarhauf. Herr Haarhauf, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also beginnen wir mit der Digitalisierung im Hochschulbereich. Wo stehen denn jetzt mal grundsätzlich die Hochschulen, was die Digitalisierung angeht? Oder besser gesagt, wo hakt es bislang?
Ja, also Digitalisierung der Hochschulen ist seit mehreren Jahren bereits ein Thema und die Hochschulen messen ihrer eigenen Digitalisierung auch eine relativ hohe Bedeutung bei. Wir wissen das, weil wir die Hochschulen befragt haben. Wir vergeben, das ist so Standardprozedere in unserer Vorgehensweise, Aufträge, lassen solche Erhebungen durchführen, damit wir nicht einfach uns hinfantasieren, sondern tatsächlich faktenbasiert Aussagen treffen können. Die Hochschulen sind nach ihrer eigenen Aussage in der Forschung relativ gut aufgestellt, aber es gibt unseres Erachtens deutliche Entwicklungspotenziale für die weitere Digitalisierung, vor allen Dingen in der Lehre und in der Verwaltung.
Was heißt, wie können die Potenziale aussehen in der Lehre? Was kann passieren?
Beispielsweise in der weiteren Digitalisierung der Lehrangebote hin zu modularen Angeboten, hin zum Einsatz anderer didaktischer Verfahren. Ein Stichwort ist da zum Beispiel Flipped Classroom. Man bittet die Studierenden, sich zuvor mit elektronischen Medien vorzubereiten und hat dann eigentlich keine große Vorlesungsveranstaltung mehr in dem Sinne, sondern die Studierenden kommen mit ihren Fragen an die Dozentinnen und an die Dozenten heran und es wird dann wieder diskutiert. Also das, was früher einmal an Hochschulen, als die Studierendenzahlen noch nicht so hoch waren, gang und gäbe war, kann dann durch die Nutzung der technologischen Mittel wiederhergestellt werden.
Also Flipped Classroom. Classroom, verzeihen Sie es mir, ist ja eigentlich ein alter Hut, aber offensichtlich in den Hochschulen noch nicht wirklich angekommen, oder?
Also in Teilen ist es angekommen, aber es ist nicht Standard. Mhm. Ja, und auch die Nutzung von virtualisierten Medien ist noch nicht Standard. Ich glaube, an vielen Hochschulen wird sehr intensiv daran gearbeitet, aber Sie haben dann auch zum Beispiel Probleme. Nehmen Sie an, Sie haben eine Veranstaltung, die Sie jetzt in ein digitales Format bringen wollen. Das ist eine große Anstrengung. Das kann eine Hochschullehrerin, ein Hochschullehrer leicht ein ganzes Semester beschäftigt halten. Wie wird das dann im nächsten Semester, wenn die Vorlesung vorliegt, in digitalen Medien angerechnet? Muss ich dann zusätzlich immer noch meine 2 Semester-Wochenstunden Vorlesung machen oder kann das in irgendeiner anderen Weise als Arbeitsleistung abgegolten werden? Das heißt, wir müssen uns auch in der Art und Weise, wie wir jetzt Leistungserbringung an Hochschulen machen, auf neue Formate einstellen und auch auf eine neue Berechnung, was wir denn gemacht haben.
Sie fordern jetzt eine Digitalisierungspauschale. Also Hochschulen kriegen pro Student, Studentin einen Betrag. Von wem? Vom Bund oder von Ländern? Sie haben es nicht ganz klar gesagt in Ihrem Gutachten und ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Grund hat.
Ja, der Grund ist, dass wir hier keine festen Vorschläge auf den Tisch des Hauses legen wollten. Die Kooperation zwischen Bund und Ländern ist, das wissen wir aus dem Digitalpakt Schule, eine relativ schwierige. Rein rechtlich ist es so, dass die Länder hierfür die Zuständigkeit haben. Wir sehen aber auch jetzt schon, dass bei der Finanzierung von solchen Digitalisierungsprojekten, das wird derzeit über Projektmittel gemacht, über Einzelprojekte, für die dann ein bestimmter Geldbetrag zur Verfügung gestellt wird, im Wesentlichen die Bundesländer aktiv sind. Und wir glauben, dass diese Finanzierungskomponente nach wie vor eine Rolle spielt für Einmalaufwand, für einmalige Tätigkeiten. Aber diese digitalen Systeme tatsächlich aufrechtzuerhalten, kostet etwas. Das heißt, diese Finanzierung ist nicht nachhaltig. Und die nachhaltige Komponente könnte man in der Tat mit einer solchen Digitalisierungspauschale erstellen.
Halten Sie das für umsetzbar? Also es ist ja nun nicht so, dass sich die Bundesländer besonders leicht damit tun würden, nachhaltig in digitale Ausstattung zu investieren bislang.
Das ist richtig, aber wir wissen auch, dass unsere Hochschulen im Vergleich zu anderen Hochschulen im Ausland strukturell unterfinanziert sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange sich die Bundesländer das leisten wollen, wenn gleichzeitig von den Hochschulen immer mehr verlangt wird, Beiträge zu leisten im Technologietransfer, bei der Gründung von Startups und dergleichen mehr. Das kann ja nicht einfach aus der dünnen Luft heraus passieren. Also irgendwo müssen dann die Bundesländer auch ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, jawohl, es ist eine Aufgabe, Digitalisierung, die Hochschulen zu leisten haben. Und wir sehen ein, dass das irgendwo einen laufenden Aufwand verursacht, der in erster Näherung, das ist unser Vorschlag, proportional zur Zahl der Studierenden an der Hochschule ist.
Ein Teil Ihres Gutachtens ist natürlich auch, dass Sie die Forschungsförderung in Deutschland unter die Lupe nehmen. Besser gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, also die zentrale, nicht private Fördereinrichtung in Deutschland. Und da taucht eine Kritik auf, die hat es eigentlich ganz schön in sich. Da steht, sinngemäß betrachtet man die Qualität der Publikationen, die DFG-geförderten Projekten entstammen, dann ist diese Qualität niedriger als in den Vergleichsländern, also USA, Großbritannien, Niederlande und Schweiz. Das stellt doch das ganze Fördersystem der DFG in Frage, oder?
Nein, also ich glaube, so weit würden wir nicht gehen, würde ich persönlich auch nicht gehen. Die DFG ist eine im internationalen Maßstab sehr wohl anerkannte Förderinstitution. Die Frage, die wir stellen, ist, ob die Förderschwerpunkte, die die DFG hat, es gibt ein sehr starkes Gewicht, das gelegt wird auf Forschungsprojekte, die kollaborativ angegangen werden, beziehungsweise die eine strukturbildende Wirkung haben. Das sind zum Beispiel Sonderforschungsbereiche, bei denen sich viele Forscher zusammentun, Forscherinnen und Forscher zusammentun, um dann unter einem thematischen Titel gefördert zu werden. Und wir sehen nicht, dass das in gleichem Umfang in anderen Ländern passiert. Und unsere Anregung an der Stelle ist, doch einmal nachzuschauen, ob man nicht mehr Geld in die Einzelförderung geben sollte, vielleicht auch in größeren Paketen. Also jetzt keine Förderung von 300.000 Euro für ein bestimmtes Projekt, das über 3 Jahre läuft, sondern für den doppelten Betrag, um auch gutachterliche Tätigkeit, Neubeantragung und dergleichen einsparen zu können. Da muss natürlich dann die Qualität der Arbeiten auch gesichert sein. Das heißt, vielleicht muss man dann etwas stringentere Standards an die Vergabe dieser Einzelförderung richten. Und das kann natürlich auch beinhalten, dass man die Förderung dann stärker zuschneidet auf international erfolgreiche, international kooperierende beziehungsweise stärker zitierte Forscherinnen und Forscher.
Das heißt, bis jetzt sind die Standards noch nicht stringent genug.
Der direkte Vergleich, den muss man vorsichtig angehen, weil wenn Sie sich beispielsweise einmal die Fördertöpfe, sagen wir, in der Schweiz anschauen, dann ist eine Professorin oder ein Professor an einer der großen eidgenössischen Hochschulen, also EPFL Lausanne oder ETH Zürich, von vornherein mit einem Geldtopf ausgestattet, der größer ist als der, den eine deutsche Professorin oder ein deutscher Professor hat. Das heißt, wir wenden uns viel schneller auch für die ersten Forschungsprojekte, die ein Lehrstuhl dann unternimmt, an die DFG, wohingegen einige der Projekte in anderen Ländern einfach aus dem Budget der Lehrstühle gestemmt werden können. Und das macht dann natürlich auch einen Unterschied desbezüglich, welche Forschungsprojekte bei der Nationalen Förderagentur ankommen.
Sie äußern sich natürlich auch zur Forschungspolitik der Bundesregierung. Das ist ja auch Ihr Job in diesem Expertengremium. Und Sie fordern, das ist jetzt auch nicht so überraschend, durchaus mehr Anstrengungen. Was macht die Politik gut und was macht sie noch zu wenig, was die Forschungspolitik angeht?
Also generell, glaube ich, sind wir gut darin, neue Konzepte zu entwickeln. Strategiepapiere, nehmen Sie die KI-Strategie der Bundesregierung. Diese Strategien verbinden ja in der Regel forschungspolitische Impulse mit innovationspolitischen Impulsen. Und wir haben ja stets auch beides im Blick. Wo wir nicht so gut abschneiden, ist bei der Umsetzung. Also es dauert sehr, sehr lange, um diese Konzepte dann tatsächlich umzusetzen. Wir haben heute Morgen im Kanzleramt angemerkt, dass wir dringend eine agilere Forschungs- und Innovationspolitik brauchen, die gerade bei sich sehr schnell entwickelnden Feldern wie der künstlichen Intelligenz auch schnell nicht nur Konzepte entwickelt, sondern dann die Fördermaßnahmen auch ins Feld bringt und die Förderung rollen lässt.
Die Expertenkommission Forschung und Innovation hat heute ihr Jahresgutachten der Kanzlerin übergeben. Und mit dem Chef der Kommission, Dietmar Haarhoff, habe ich vor der Sendung gesprochen. Und wir bleiben mal beim Thema Innovation in Deutschland und wir gehen in die bayerische Provinz. Ja, richtig gehört, klingt paradox, aber Provinz und Innovation, das ist gerade in Deutschland eigentlich kein Widerspruch. Gerade weil Deutschland, also anders als etwa die angloamerikanischen Länder, eine regional viel breitere, ausdifferenzierte Hochschullandschaft hat. Deswegen profitiert eben auch die Provinz und die Wirtschaft, die dort ansässig ist. Die Kooperation zwischen regional verorteten Hochschulen und den Unternehmen vor Ort in Deutschland, die ist in den vergangenen Jahren auch sogar noch deutlich gewachsen. Und im kleinen Ort Lichtenfels in Bayern, den man außerhalb Bayerns vermutlich auch kaum kennt. Dort entsteht in diesen Tagen eines der größten Forschungs- und Produktionszentren für 3D-Druck. Und zwar auch, weil die akademische Umgebung passt. Michael Watzke war dort.
Wenn Frank Herzog aus Lichtenfels eines stört, dann der Begriff Provinz oder zumindest der abfällige Unterton, der in Provinz oft mitschwingt.
Ich finde es ein bisschen schade, weil man unterschätzt die Provinz. Da gibt es genauso fähige Leute. Wer in der Provinz, sagen wir mal, in der sogenannten Provinz nach vorne kommt, der muss schon auch kreativ sein.
Kreativ wie Frank Herzog, der Gründer von Concept Laser, einem Hersteller von 3D-Druckmaschinen. Herzog hat das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet, in Lichtenfels.
Mit dem Ziel, eine industrietaugliche Maschine zu entwickeln für den 3D-Metalldruck nach dem Laserschmelzverfahren.
Heute ist Concept Laser in dieser Hightech-Sparte Marktführer und baut gerade auf der grünen Wiese den 3D-Campus, ein globales Forschungs- und Produktionszentrum für dreidimensionale Druckverfahren. Hier, auf einer Fläche von 3 Fußballfeldern, sollen demnächst 700 Mitarbeiter 3D-Drucker entwickeln und herstellen.
Diese über 105 Millionen Euro Investition, das ist im Prinzip eine extrem moderne, zukunftsorientierte Infrastruktur, wo sich einfach die Kreativköpfe wieder treffen können, Gedanken und Ideen austauschen, wo Innovation und natürlich tolle neue Produkte in einer veränderten digitalen Welt entstehen soll.
Und das nicht in Boston, Shanghai oder München, sondern in 96215 Lichtenfels. Einwohnerzahl 20.700. Einer dieser Einwohner ist Florian Bechmann, der Leiter der Entwicklungsabteilung bei Concept Laser. Bechmann hat in Bayreuth studiert, dann bei BMW in München gearbeitet und jetzt ist er froh, wieder daheim zu sein.
Ja, ich muss sagen, ich genieße das Leben hier sehr. Ich glaube, das gilt auch für mein Umfeld, für meine Frau und für die Familie. Kurze Wege, sehr gute Lebensqualität.
Bechmann ist unverkennbar Franke, geboren in der Region Lichtenfels. Akademische Nachwuchssorgen kennt er nicht.
Im Umkreis von einer Stunde haben wir eigentlich eine sehr gute Hochschullandschaft mit der Universität Bayreuth, dann im Süden mit der Universität Erlangen-Nürnberg, dem Bayerischen Laserzentrum dort, die Hochschule Coburg, auch die Technische Universität in Ilmenau in Thüringen. Da haben wir in guter Schlagdistanz gute akademische Landschaft.
Und viele der Absolventen dieser Universitäten bleiben gern in der Heimat, wenn sie ein gutes Jobangebot bekommen, etwa im 3D-Campus, einem Hightech-Cluster abseits der Metropolen. Frank Herzog, der Gründer von Concept Laser, hat Maschinenbau in Bamberg studiert, 30 Kilometer von Lichtenfels entfernt. Er hängt an seiner oberfränkischen Heimat. Wenn ein 3D-Kompass, dann hier.
Einfach die Flexibilität der Handwerker. Man kennt die, man hat die greifbar, die wissen um die Wichtigkeit von Projekten. Und dann kann man Dinge durchaus wesentlich schneller stemmen, sicherlich vielleicht auch zu anderen besseren Preisen auch. Sodass ich sage, für den 3D-Kompass und für die Pläne, die wir damit haben, war es ein großer Vorteil, hier auf dem Land zu sein.
Und auch die Breitbandversorgung mit schnellem Internet stimmt in der Region. Was allerdings ist, wenn seine Ingenieure, Wissenschaftler und IT-Experten letztlich doch das Stadtleben vermissen, den Flair von Berlin oder Münchens Hochkultur?
Wissen Sie, eine 2 Stunden Autofahrt von Lichtenfels nach München und wieder zurück ist heutzutage kein Problem.
Natürlich ist nicht alles rosig auf dem Land. Im Rathaus Lichtenfels kämpfen sie mit vielen typischen Problemen kleiner Gemeinden. Sebastian Müller, der Leiter des Bürgermeisteramtes, nennt ein Beispiel.
Ärztliche Versorgung, was natürlich auch im ländlichen Raum ein bisschen ein Problem ist. Das Thema spielt auch in Lichtenfels eine Rolle. Da wäre es auch notwendig, dass die bayerische Staatsregierung sagt, Mensch, da unterstützen wir mal, da können wir auch noch mit Know-how unterstützen.
Denn schließlich werden in Lichtenfels bald wohl mehrere hundert Arbeitnehmer und ihre Familien mehr leben als bisher. Anders als viele Gemeinden in der strukturschwachen Region schrumpft Lichtenfels nicht, sondern wächst. Es sei nun mal so, sagt Frank Herzog,
dass hier einfach die klugen Köpfe sitzen, die Pioniere, die Experten.
In Lichtenfels, wo es keine Verkehrsstaus, keine Wuchermieten und keine Luftverschmutzung gibt, dafür aber jede Menge Selbstvertrauen.
Das deutsche Schulsystem ist ziemlich früh, ziemlich selektiv. In der 4. Klasse entscheidet sich der weitere Bildungsweg, Abi oder nicht. Also im Alter von 9 oder 10 Jahren, nicht überall, aber fast überall. Ziemlich viel Druck ist das, der da auf Kindern und Eltern lastet. Und wer aufs Gymnasium wechselt oder wer auch nicht, das hängt in Deutschland immer noch stark davon ab, welchen Bildungshintergrund die Eltern haben. Also soziale Ungleichheit bleibt Bildungsungleichheit. Das ist bekannt, das ist oft beklagt. Wir gehen heute einen Schritt weiter.
Campus und Karriere. Labor.
In Köln treffen sich in diesen Tagen Bildungsforscher aus aller Welt zur Jahrestagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung. Und dort wurde über das Thema Bildungsungleichheit und Schulübergang diskutiert. Und es wurde gefragt, wie viel Verantwortung tragen dabei eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer? Dörte Hinrichs hat zugehört.
Soziale Ungleichheit in der Schule. Das ist und bleibt ein heikles Thema in Deutschland. Regelmäßig kriegt das deutsche Bildungssystem da schlechte Noten. Immer noch hängen Geldbeutel und Bildungserfolg eng zusammen. Das wissen auch Bildungsforscher, die sich in diesen Tagen in Köln zusammengesetzt haben.
Die großen Herausforderungen, die sich aus der Forschung ergeben, sind immer noch in den Bereichen Chancengerechtigkeit. Deutschland muss viel dafür tun, dass auch Kinder aus ungünstigem sozialen Umfeld die besten Bildungsmöglichkeiten bekommen.
Andreas Schleicher, bei der OECD zuständig für den Bereich Bildung. Ein wichtiges Scharnier dabei, wenig überraschend, die Lehrerinnen und Lehrer. Welche Rolle spielen sie, wenn es um soziale Ungleichheit geht? Besser gesagt, wie können Lehrer positiv Einfluss nehmen? Dazu gibt es erstaunlich wenig Forschung bislang. Was sich allerdings schon erkennen lässt, Lehrkräfte haben offenbar höhere Erwartungen an Schülerinnen und Schüler aus höher gebildeten Familien. Auch erhalten Kinder mit niedriger sozialer Herkunft trotz gleicher Leistungen schlechtere Noten. Bisherige Studien kamen zu dem Schluss, dass die Leistung zwar am stärksten die Notenvergabe beeinflusst, aber auch andere Schülermerkmale, wie deren Motivation und Arbeitsverhalten, die in die Noten mit einfließen. Diese Merkmale könnten scheinbar den Herkunftseffekt teilweise erklären, sagt der Bildungsforscher Sebastian Franz vom Bamberger Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Die soziale Herkunft der Kinder spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn Lehrkräfte schwanken zwischen einer Empfehlung für das Gymnasium oder die Realschule. Dann ziehen sie auch Merkmale der Familie hinzu, wie beispielsweise den Schulwunsch der Eltern und die elterlichen Unterstützungsmöglichkeiten. Professor Ursula Kessels vom Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie an der FU Berlin gibt allerdings bei den Forschungen zu diesem Thema zu bedenken,
es hört sich immer so an, als würde quasi die Lehrkraft denken, oh Mann, wir haben hier jetzt einen Schüler, Eltern, Fleischerei, Fachverkäufer, gebe ich mal lieber nicht aufs Gymnasium und Zahnarztkind auf jeden Fall aufs Gymnasium. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern diese Ergebnisse werden abgeleitet aus Studien, wo man bei den Lehrkräften nur die Gymnasialempfehlung erhoben hat. Und die Information über den sozialen Hintergrund hat man aus ganz anderen Fragebögen. Also man weiß jetzt aus einer Studie, dass beispielsweise nur 61% der Lehrkräfte sagten, sie wissen nicht, welchen Schulabschluss die Eltern dieser Kinder haben.
So finden sich Informationen zum Bildungsgrad der Eltern zum Beispiel manchmal in Formularen, die die Eltern bei der Schulanmeldung ihrer Kinder ausfüllen. Daten, die den Forschern, aber nicht unbedingt den Lehrern vorliegen würden. Wo aber zeigt sich ein Weg auf zu mehr Chancengleichheit an Schulen?
Es gibt zumindest eine interessante Studie von Ricarda Steinmeier, die gezeigt hat, dass das Hinzuziehen von Ergebnissen aus Intelligenztests dazu führt, dass die Platzierung auf der weiterführenden Schule sozial gerechter wird, als wenn man die eben nicht mit durchführt. Dass dann diejenigen Schüler, die aus weniger privilegierten Schichten kommen und trotzdem sehr gute Intelligenztestwerte haben, obwohl sie keine so guten Noten haben, davon stark profitieren.
Die soziale Ungleichheitsforschung beschäftigt die Bildungsforscher schon lange. Auch Martin Neugebauer, Juniorprofessor für empirische Bildungs- und Hochschulforschung an der FU Berlin. Und neben den Lehrern darf man eben eine andere Schaltstelle nicht vergessen. Die Eltern.
Was uns eben umtreibt, ist, wir sehen nach wie vor, dass über die gezeigten oder gemessenen Kompetenzen hinaus eben das Elternhaus einen Einfluss nimmt. Und wir versuchen eben zu verstehen, warum das so sein kann und warum eben leistungsfremdere Merkmale da noch einen Einfluss nehmen können. Das versuchen wir so gut es geht zu begreifen, um das dann möglichst eingrenzen zu können oder da vielleicht auch dann in zukünftigen Projekten zu Interventionen zu kommen, mit dem Ziel, eben diese Scharnierstelle, diesen Übergang in die weiterführenden Schulen, der ziemlich wichtig ist für die weitere Bildungs- und Berufskarriere, um das möglichst leistungsgerecht zu gestalten.
Das war ein Beitrag von Dörte Hinrichs. Und hier jetzt noch eine kleine Zahlenmeldung. Die Zahl der Studienberechtigten in Deutschland, die geht weiter zurück. Laut Statistischem Bundesamt haben in 2018 erneut weniger Schülerinnen und Schüler Abi oder Fachabi gemacht. Gesunken ist die Zahl auf rund 430.000 oder um 1,8% im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man jetzt aber sagt, die Zahlen gehen weiter zurück, dann muss man natürlich trotzdem noch bedenken, dass der Rückgang einerseits nicht sehr stark ist, andererseits in etwa der demografischen Entwicklung verspricht. Heißt also, die Hörsäle der Hochschulen, die bleiben wohl weiterhin ziemlich voll. Und das war Campus und Karriere für heute. Ihr folgt gleich Corso Kunst und Pop und da übernimmt dann Sigrid Fischer. Und sie hat heute neue Filme im Gepäck. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.